Die Wut wächst. Deutschlands Bauern sind zurück auf der Straße. Auf eins hat den Protesttag begleitet. Nach dem Blackout, der große Stromausfall in Berlin, wird immer mysteriöser. War es doch eine False Flag Aktion? Und Österreichs Familien in Sorge. Sollen Eltern und Kinder jetzt für die leeren Kassen der Regierung bezahlen? Und damit herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu den Nachrichten auf eins. Bevor wir zu den Bauernprotesten in Deutschland kommen, erst einmal wichtige Meldungen vom heutigen Donnerstag. Diese Bilder verbreitete die US-Küstenwache wie eine Trophäe. Zu sehen ist, wie Soldaten den Tanker Marinera im Atlantik entern. Das Schiff transportierte Öl aus Venezuela und fuhr seit rund 2 Wochen unter russischer Flagge. Offenbar als Schutz vor genau einem solchen Angriff. Der Zwischenfall, der an Piratenüberfälle erinnert, soll sich in internationalen Gewässern ereignet haben. Beobachter sehen darin ein klares Signal. Nach dem Angriff auf Venezuela und neuen Gebietsansprüchen auf Grönland verschärfte Washington seinen Machtanspruch im Atlantik. Auffällig bleibt die Reaktion Moskaus. Bis Redaktionsschluss verurteilte das russische Außenministerium den Überfall auf die Marinera nur in sachlichem Ton. Das könnte jedoch taktisch sein, denn parallel berichteten russische Medien auffallend über eine Analyse des US-Journalisten Tucker Carlson. Er warnte: Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass wir bald einen großen Krieg haben werden. Dazu passt eine weitere Meldung. Eine Quelle aus dem Umfeld des Iran will erfahren haben, dass Moskau sein Botschaftspersonal in Israel deutlich reduziert hat. Doch warum geht die US-Regierung von Donald Trump so hart gegen Venezuela und dessen Ölexporte vor? Auf eins Chefredakteur Stefan Magnet meint: Es geht um den Dollar und das nicht zum ersten Mal.
Venezuela belieferte China und rechnete in chinesischer Währung ab. Das war für die USA also in zweifacher Hinsicht unerträglich. Dollar-Loslösung, zumindest teilweise Dollar-Loslösung und China beliefern. Das war das Jahr 2000. Der irakische Staatschef und ehemalige US-Verbündete Saddam Hussein kündigte an, dass der Irak wolle in Zukunft Öl in Euro statt in Dollar verkaufen. Keine 3 Jahre später, 2003, kam dann die Invasion, der Krieg gegen den Irak. Das irakische Öl wird ab sofort wieder in Dollar gehandelt. Ein ähnliches Schauspiel 2009 in Libyen. Libyens Staatschef Gaddafi schlägt eine goldgedeckte afrikanische Währung, den Golddinar, für den Ölhandel vor. Aus durchgesickerten E-Mails im Anschluss an die ganzen Operationen von Hillary Clinton geht hervor, dass dies der wichtigste Grund für den Eingriff in Libyen war.
Die vollständige Sendung mit dem Titel 2026 auf dem Weg zum großen Knall finden Sie unter www.auf1.tv. Am 27. Juni 2024 führten identitäre Aktivisten anlässlich des sogenannten Stolzmonats eine Aktion am Karlsruher Schloss durch. Mit Rauchtöpfen und einem großen Banner inszenierten sie die deutschen Nationalfarben. Doch die Aktion hat bis heute ein juristisches Nachspiel. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen eines mutmaßlichen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz. Am heutigen Donnerstag kam es nun zu einer weiteren Eskalation. Ein junger Aktivist der identitären Bewegung wurde von Polizeibeamten direkt an seiner Schule abgefangen, sein Mobiltelefon beschlagnahmt. Zeitgleich durchsuchten mehr als 10 Beamte seine Wohnung. Es handelt sich bereits um die 3. Hausdurchsuchung im selben Ermittlungsverfahren. Ein Vorgehen, das der Sprecher der identitären Bewegung Deutschland, Maximilian Merkel, scharf kritisiert. Gegenüber auf eins sagte er wörtlich: Es bestätigt die zunehmende Enthemmung im Kampf gegen rechts. Und das alles, während Linksextreme unbehelligt Anschläge gegen kritische Infrastruktur ausüben können. Zwei Tage nach dem Bruch der Brandenburger Koalition zerfällt das BSW weiter. Nun sind auch die verbliebenen Kabinettsmitglieder aus der Partei ausgetreten. Infrastrukturminister Detlef Tabbert und Gesundheitsministerin Britta Müller teilten dies am Donnerstag schriftlich mit. In der Erklärung heißt es wörtlich: Wir wollen Entscheidungen treffen, die sich an der Lebenswirklichkeit der Menschen orientieren, nicht an den Logiken innerparteilicher Konflikte. Übersetzt bedeutet das offenbar vor allem eines: Beide wollen ihre Ministerämter behalten. Der Oppositionsführer und AfD-Fraktionsvorsitzende im Landtag, Christoph Berndt, bezeichnete den Austritt der Minister gegenüber auf 1 als zum Fremdschämen. Wörtlich sagte er: So wie das BSW jetzt zerfällt, erweist es sich als einziger Wahlbetrug im Kampf gegen die AfD. Ein ausführliches Gespräch mit Christoph Berndt zur Krise in Brandenburg finden Sie unter www.auf1.tv. Nach mehr als 25 Jahren zäher Verhandlungen steht die EU morgen voraussichtlich vor der Abstimmung über das Freihandelsabkommen mit dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur. Frankreich lehnt das Abkommen weiterhin ab, während Italien als mögliches Zünglein an der Waage gilt und zuletzt mit weitreichenden Zugeständnissen aus Brüssel umworben wurde. Bereits heute kam es, wie auch im Dezember, zu großflächigen Protesten in Frankreich, wo Landwirte Zufahrten nach Paris blockierten. Doch auch in Deutschland kehrt der Bauernprotest nach 2 Jahren zurück. Auf 1 war vor Ort. Seit heute Morgen sind Deutschlands Bauern wieder auf der Straße. 2 Jahre nach den großen Protesten wollten die Landwirte erneut mobilisieren. Der Schwerpunkt lag in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Geplant waren Blockaden von Autobahnauffahrten, etwa hier entlang der Ostseeautobahn von Hamburg nach Stettin. Aufgerufen hatten Organisationen wie Freie Bauern und Landschaft Verbindung. Der regierungsnahe Deutsche Bauernverband beteiligte sich nicht. In der brandenburgischen Uckermark hat auf 1 Reporter Roy Grassmann die Proteste begleitet.
Ja, aktuell befinde ich mich gerade bei der Autobahnauffahrt in Pfingstberg. Das ist in der Uckermark, nordöstlich von Berlin. Und gerade, wie man hinter mir sicherlich sehen kann, finden Blockadeaktionen statt. Und das sind Blockadeaktionen der Landwirte. Und zwar haben die Landwirte erneut dazu aufgerufen, etliche Autobahnauffahrten Richtung Berlin zu blockieren. Sie richten sich damit gegen das Mercosur-Abkommen, das ja am 12. Januar unterzeichnet werden soll. Wir hatten schon vor einigen Wochen in Brüssel groß angelegte Bauernproteste. Sie hatten quasi Brüssel lahmgelegt und sie konnten durchsetzen, dass die Unterzeichnung des Mercosur-Abkommens dadurch verzögert wurde bzw. verschoben wurde. Daher haben auch die Bauern hierzulande wieder Mut gefasst und organisieren Protestaktionen, wie eben halt diese Blockade hier hinter mir. Nur ein Unterschied zu den Bauernprotesten vor 2 Jahren gibt es schon. Denn die Bauernproteste fielen in etlichen Orten leider sehr mau aus. Vielerorts gab es sogar keine einzige Blockade, obwohl sie dort angekündigt waren. Noch vor 2 Jahren gab es nicht nur Blockaden bei Auffahrten, sondern es gab auch parallel zu diesen Blockaden Kundgebungen in etlichen Ortschaften. Ich selber war damals dabei und habe die Landwirte und auch Unternehmer des Mittelstandes begleitet. Weshalb die Proteste heute sehr viel geringer ausfallen als noch vor genau 2 Jahren, das lässt sich hier jetzt nicht klären. Ich bin auf jeden Fall weiterhin für Sie unterwegs, um von den Protestaktionen zu berichten.
Nicht nur in Teilen Brandenburgs sieht es mau aus, wie Roy Grassmann berichtet. Auch auf 1 Reporter André Bandermann begegnete in Mecklenburg-Vorpommern nur wenigen Traktoren. Manche Autobahnauffahrten blieben ganz frei. Andere wurden nach kurzer Zeit wieder geräumt. Das zeigt auch die Verkehrslage. Weder in Nordbrandenburg noch in Mecklenburg-Vorpommern kam es zu nennenswerten Behinderungen. Ein Grund könnten Auflagen der Behörden sein. In Grevesmühlen zwischen Lübeck und Wismar waren nach Auf-1-Informationen nur 3 Traktoren zugelassen. André Bandermann war dort und traf auf enttäuschte Menschen.
Anfangs war es ja geplant, dass wir in ganz MV und teilweise Brandenburg die Autobahnzufahrten sperren, also blockieren. Und dann haben wir eine Genehmigung erhalten vom Staatsamt, wo wir dann keine Blockaden mehr machen durften und nur noch gewisse Anzahl von Fahrzeugen hinstellen dürfen. In ganz MV ist zum Beispiel, dass nur 20 Fahrzeuge stehen dürfen.
Wir sind jedenfalls hier für die Bauern, wollen Seite an Seite mit ihnen stehen und gegen das Mercosur-Abkommen stimmen.
Ich glaube, der größte Nachteil haben die Verbraucher, weil eben die Produkte, die über das Mercosur-Abkommen nach Europa und nach Deutschland kommen, einen ganz anderen Standard haben als die wir haben hier.
Seit um 8 sind wir hier und wir haben von den Bauern nicht einen einzigen gesehen. Das ist enttäuschend.
Wir haben halt unterschiedliche Verbände und ein Hauptverband, der halt mit der Politik halt sehr nahe steht, ist halt der sich zum Beispiel da in der Sache enthält. Und viele sind halt da in diesem Verband drinne und das macht dann halt zum Beispiel auch eine Uneinheit.
Ein weiteres interessantes Interview sehen Sie morgen in den Nachrichten auf 1. Unterstützung für die Proteste kommt von AfD und BSW in Mecklenburg-Vorpommern. Der AfD-Landtagsabgeordnete Jens Schulze-Wienbrauck warnt vor den Folgen der EU-Bürokratie. Deutsche Bauern müssten teurer produzieren als südamerikanische Konkurrenten und würden durch Mercosur verdrängt. Wörtlich sagte er, für die Landwirtschaftsbetriebe hier vor Ort ist diese Politik schlichtweg ruinös. Der BSW-Landesvorsitzende Peter Schabbel verweist auf ein Zusammenspiel aus überhöhten EU-Auflagen, steigenden Kosten und unfairen Marktstrukturen. Er erklärte, es wird gerade in Krisenzeiten um regionale Wertschöpfung und regionale Lebensmittelversorgung gehen. Einer der Organisatoren in Brandenburg ist Thomas Essig von Landschaft Verbindung. Er spricht von Verbrauchertäuschung durch das Mercosur-Abkommen und fordert Transparenz. Das Volk müsse wissen, was ihm da vorgesetzt wird. Mehr dazu im Interview des Tages gleich hier bei Auf 1. Auf 1 gibt jenen eine Stimme, die im offiziellen Diskurs kaum noch vorkommen. Das gilt auch für die aktuellen Bauernproteste gegen das Mercosur-Abkommen. Doch solche exklusiven Vorortberichte kosten Zeit, Energie und Geld. Unser Journalismus ist nur möglich, wenn er von Ihnen, unseren Zuschauern, getragen wird. Unterstützen Sie unsere Arbeit deshalb jetzt mit einer Spende. Alle Möglichkeiten dazu finden Sie unter www.auf1.tv unterstützen. Erinnern Sie sich noch, im November brüstete sich die linken Politikerin Wenke Brüdgam in einem Video damit, Deutschlandfahnen von Gebäuden abgerissen zu haben. Nach massiver Kritik musste sie von ihrem Amt als Gleichstellungsbeauftragte des Landes Mecklenburg-Vorpommern zurücktreten. Das geschah am 5. Dezember. Doch wie der Nordkurier nun berichtet, erhält sie ungeachtet dessen weiterhin ihr Gehalt aus Steuermitteln. Nach Angaben des Justizministeriums endet das Dienstverhältnis erst mit 31. Januar 2026. Bis dahin ist Brüdgam unter Urlaubsabgeltung freigestellt und nimmt keine Aufgaben mehr wahr. Die Entlohnung dafür ist fürstlich. Sie kassiert monatlich rund 10.000 bis 11.000 Euro. Seit Mittwoch ist der tagelange Stromausfall in Berlin behoben. Doch die Spekulationen über die Täter und ihre Motive reißen nicht ab. Nun erhalten sie neue Nahrung. Auf dem antideutschen Portal Knacknews erschien eine Erklärung einer anderen Fraktion, der sogenannten Vulkangruppe. Darin wird der Anschlag auf die Kabelbrücke in Berlin, also der Auslöser des Blackouts, offen kritisiert. Das ist höchst ungewöhnlich. Zwar gibt es in der linksradikalen Szene durchaus interne Debatten, doch sie werden normalerweise prinzipiell nicht öffentlich geführt. Auffällig ist zudem ein weiterer Passus der Erklärung. Die Gruppe weist Spekulationen über eine False-Flag-Aktion eines ausländischen Geheimdienstes zurück. Wörtlich heißt es, diese Spekulationen sind nichts weiter als der Versuch, die eigene Ohnmacht zu kaschieren. Gemeint ist die Unfähigkeit des Staates, den Anschlag zu verhindern. Bemerkenswert bleibt jedoch, eine mögliche Duldung der Tat durch deutsche Behörden oder der Einsatz von V-Leuten innerhalb der Szene wird weder thematisiert noch ausdrücklich ausgeschlossen. Genau hier setzt die Kritik von auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens an. Er sagt, mitten in der Kriegsvorbereitung kann die Regierung beobachten, wie sich Menschen im Ausnahmezustand verhalten. Eine zentrale Frage nach dem Anschlag auf das Berliner Stromnetz lautet: Brauchten die Täter dafür Insiderwissen? Genau das würde eine False-Flag-Aktion wahrscheinlicher erscheinen lassen. Der Krisenfachmann Stefan Spiegelsberger widerspricht dieser Annahme jedoch im Gespräch mit auf 1. Er sagt, die Antifa habe bereits ein regelrechtes Handbuch für derartige Sabotageaktionen veröffentlicht.
Leider ist das Problem, man braucht nicht sehr viel Insiderwissen. Die Karten findet man für ganz Europa im Internet. Da kann also jeder selber nachschauen. Und diese Brandsätze zu bauen, da gibt's von der Antifa zum Beispiel ein Handbuch, das heißt Kabel anzünden für Beginner, wo da genau drin erklärt wird, wie einfach man so einen Anzünder baut, so einen Zeitzünder. Das ist dann mit Zündhölzel, mit wie heißen die, Räucherstäbchen und Grillanzünder und zwar Kabelbinder und schon habe ich das. Das ist also tatsächlich leider sehr viel einfacher, wie man denkt. Es gab jetzt ja noch eine zweite Aktion, das haben die wenigsten berichtet. In der Nähe von Düsseldorf gab es einen Anschlag auf ein Umspannwerk. Da gab es jetzt auch das Bekennerschreiben dazu und die haben ganz klipp und klar geschrieben, sie wollten damit auch zeigen, wie kinderleicht es ist, quasi in so ein Umspannwerk einzudringen und das eben auszuschalten mit Grillanzünder, haben die das oder wollten die das machen.
Im vollständigen Gespräch habe ich Stefan Spiegelsberger auch gefragt, welche Mitschuld er der Politik gibt. Seine Antwort finden Sie unter www.auf1.tv. Zu diesem Thema erreichte uns noch eine weitere Meldung. Die Berliner CDU-Fraktion hat sich öffentlich hinter den regierenden Bürgermeister Kai Wegner gestellt. Er war in die Kritik geraten, weil er am ersten Tag des Blackouts Tennis spielen gegangen war. Am Morgen musste Wegner dazu vor seiner Fraktion Stellung nehmen. In Österreich ist die Bevölkerung weiterhin mit einer massiven Teuerung konfrontiert. Trotz eines leichten Rückgangs lag die Inflation im Dezember mit 3,8% fast doppelt so hoch wie im EU-Schnitt. Vor allem Dienstleistungen, Lebensmittel und Energie treiben die Preise weiter nach oben. Gleichzeitig verschärft sich der budgetpolitische Druck erheblich. Fiskalratspräsident Christoph Bartelt warnte am Mittwoch vor einem deutlich höheren Konsolidierungsbedarf. Ab 2028 müssten rund 5 Milliarden Euro mehr eingespart werden als bisher geplant. Andernfalls sei das Regierungsziel eines 3%-Defizits nicht erreichbar. Dafür müsse massiv bei den Ausgaben angesetzt werden. Bartelt nannte dabei ausdrücklich den Familienbonus sowie weitere familien- und wirtschaftspolitische Förderungen als mögliche Streichkandidaten. Damit zeichnet sich ab, während die Teuerung viele Haushalte weiterhin stark belastet, könnten ausgerechnet familienpolitische Leistungen dem Sparzwang der Regierung zum Opfer fallen. Am Sonntag, dem 25. Jänner, wird in Österreich wieder gewählt. Genauer gesagt in St. Pölten, der Landeshauptstadt von Niederösterreich. Die Stadt galt bislang als rote Bastion in einem sonst von der ÖVP dominierten Bundesland. Daran will insbesondere die FPÖ etwas ändern. Gemeinsam stellten Landesparteisekretär Alexander Murlasitz und Spitzenkandidat Martin Antauer heute in einer Pressekonferenz die Plakate des freiheitlichen Wahlkampfes vor. Das zentrale Motto: Sicherheit, Gerechtigkeit und Ordnung. Besonderes Augenmerk will man vor diesem Hintergrund auch auf die fortschreitende Überfremdung in St. Pölten legen. Asyl-Landesrat Martin Antauer schilderte in der Pressekonferenz den verzweifelten Anruf einer Mutter, deren Sohn in der Schule zum Opfer von Migranten wurde.
Ich hatte eine Frau voriges Jahr angerufen, eine Mutter hat mich angerufen, dass ihr Sohn in der Schule von migrantischen Mitschülern gemobbt wird, beschimpft wird. Es ist auch zu handgreiflichen Auseinandersetzungen gekommen, weil der Bub gewagt hat, im Ramadan in der Pause eine Wurstsemmel zu essen. Und diese Zustände, meine sehr geehrten Damen und Herren, das sind keine Einzelfälle mehr. Sollen alle rausgehen in die Schulen, reden wir mit den Lehrern.
Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump hat neue Ernährungsrichtlinien vorgestellt. Sie markieren einen klaren Bruch mit bisherigen Konventionen. Trumps Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. stellt damit die klassische Ernährungspyramide faktisch auf den Kopf. Rotes Fleisch, Eier, Käse und Vollmilch rücken ins Zentrum der Empfehlungen. Zugleich sollen Amerikaner deutlich mehr Protein zu sich nehmen als bisher. Auffallend ist vor allem, die neuen Leitlinien wenden sich offen gegen jahrzehntelange Warnungen vor gesättigten Fetten. Stattdessen rückt der Kampf gegen Zucker, hochverarbeitete Lebensmittel und industrielle Zusatzstoffe in den Fokus. Die Änderungen gelten künftig für Schulen, Krankenhäuser, das Militär und staatliche Hilfsprogramme. Damit wird die Ernährungspolitik der USA grundlegend umgebaut. Die Reaktionen sind gespalten. Kritiker warnen vor Gesundheitsrisiken. Befürworter sprechen von einer überfälligen Trendumkehr. Und damit kommen wir zum Interview des Tages. Thema sind die heutigen Bauernproteste und das umstrittene Mercosur-Abkommen. Mein Kollege Roy Grassmann sprach dazu mit Thomas Essig von Landschaft Verbindung.
Ja, hier haben wir Thomas Essig von Landschaft Verbindung. Das ist ein Bauernverein, der natürlich die Bauern vertritt. Und Sie haben die Bauernproteste, die heutigen Bauernproteste mit initiiert. Was wollen Sie damit erreichen?
Na, erstmal gehen wir auf die Straße gegen Mercosur. Das ist das Erste, was wir haben. Denn wir haben sehen, dass aus Südamerika Importe stattfinden sollen, die wir nicht mögen. Also was uns preislich sehr, sehr doll drückt, unsere Produkte drückt. Wir dürfen zum Beispiel mit Zucker rechnen, mit Rindfleisch rechnen. Das sind Dinge, die wir hier selber herstellen können oder produzieren können. Und die Getreideproduktion können wir auch drosseln, weil aus Ukraine Getreide kommt. Das sind Protestanlässe. Aber nicht nur diese Protestanlässe. Denn unsere Standards sind die höchsten, die ja angeblich der Verbraucher gefordert hat. So gaukelt uns die Politik schon seit Jahren vor. Und deswegen wollen wir ein Zeichen setzen, dass wir gegen Mercosur sind, aber für eine Herkunftskennzeichnung aller Produkte und auch für die verarbeiteten Produkte in den Sachen, die im Regal liegen. Also wenn Sie eine Pizza nehmen und sagen, ja, was ist da drin? Das steht noch drauf. Aber woher kommt das Produkt Wurst? Wo kommt das Produkt Fleisch her, das auf der Pizza liegt? Das ist nirgendwo verschrieben. Deswegen eine konkrete Herkunftskennzeichnung für alle Produkte.
Jetzt hat man ja im Dezember im letzten Jahr noch gesehen, dass es ja schon zu heftigen Protesten in Brüssel kam. Die Stadt wurde ja fast lahmgelegt und man hatte es erreichen können, dass zumindest die Unterzeichnung des Vertrages, des Mercosur-Vertrages verschoben wurde. Nun gibt es ja viele Leute, die sagen, Mensch, warum werden denn jetzt wieder die Autobahnauffahrten blockiert? Warum geht man nicht dahin, wo es den Herrschenden wehtut? Was würden Sie den Leuten als Antwort geben?
Die Herrschenden, wer sind die Herrschenden? Eigentlich ist das Volk der Souverän und deswegen... Das Volk muss mitkriegen, was sie nachher vorgesetzt kriegen von Mercosur. Fleisch, was mit Hormonen behandelt ist oder vorsorglich mit Antibiotika behandelt ist, ne, was nicht gekennzeichnet ist, liegt im Regal. Ne. Und wir haben hier die höchsten Standards, die aber sagen, dass wir das nicht dürfen. Wir dürfen diese Mittel nicht einsetzen. Der letzte Lebensmittelskandal war ja bei einem Lebensmitteleinzelhandel, Frühkartoffeln aus Ägypten. So, der war mit Pflanzenschutzresten, die Kartoffeln waren mit Pflanzenschutzmittelresten belastet. Ne? Die gibt's in Deutschland nicht. Wir dürfen vor der Ernte keine Pflanzenschutzmittel einsetzen und wäre ja auch Blödsinn, denn die Kartoffeln wachsen ganz alleine. Bis zu einem bestimmten Zeitpunkt dürfen wir noch anwenden, also 8 Wochen vorher oder manchmal bloß 12 Wochen vorher, ein Fungizid. Danach kommt die Abreife, dann kommt irgendwann die Ernte, also ist die Zeit verstrichen. Und das sind sichere Lebensmittel, die wir den deutschen Bürger anbieten können.
Ja, vor genau 2 Jahren gab es ja schon mal einen großen Protest in Deutschland, deutschlandweit. Man hat sich doch mehr versprochen, als man im Endeffekt bekommen hat.
Das ist die Politik in
Deutschland. Sehen Sie das diesmal anders oder hoffen Sie sich diesmal vielleicht wirklich Druck auf die Politik damit aufbauen zu können?
Also wir betrachten diese Veranstaltung als Auftakt. Ne? Jedes Feuer fängt mit dem Funken an. Und wir sehen ja, was in Deutschland bis jetzt passiert ist. Wir werden ignoriert, der Bürger selbst wird ignoriert, ne? Der Wille des Volkes wird nicht durchgeführt. Und wir sind da als Auftaktveranstaltung zu Mercosur, das war das eine, denn die hohen CO2-Kosten, die wir haben auf dem Diesel, ne? Andere Länder haben einen richtigen Agrardiesel, einen wirklichen Agrardiesel, wo keine Steuern drauf sind, wir nicht, wir müssen Steuern zahlen. Und die 21 Cent, die man uns wieder zugesichert hat bei dem Diesel, bei der Agrardieselrückführung, ist es so, die sind ein Tropfen vom heißen Stein. Unsere Produktionskosten werden teurer, hoher Mindestlohn ist das nächste dabei, ne? Aber auch viel, viel mehr Bürokratie, wo man ja gesagt hat, in Deutschland, wir müssen Bürokratie abbauen, wir machen das. Und was ist passiert? Es wurde nur noch mehr.
Das heißt, also es ist heute eine Auftaktveranstaltung. Das bedeutet eben, dass es wird weitere Protestveranstaltungen geben.
Es wird weitere Proteste geben und wir hoffen, dass sich mehr Bürger anschließen, die nicht wissen, was Mercosur heißt. Wir wollen nur aufklären und dann müssen die Leute selber erklären oder erkennen, was ist Mercosur für mich persönlich als Konsument.
Können Sie uns verraten, was es noch für weitere Veranstaltungen geben wird? In welcher Form wird es weitere Blockaden geben oder auch vielleicht Demonstrationen?
Das nehme ich an, wollen wir so sagen. Wir wollen mal erst die Auftaktveranstaltung abwarten. Und wir haben ja bis zum 11. haben wir ja aufgerufen. Wir machen aber erst mal heute. Sollte sich nichts ändern, werden wir noch mal weitermachen.
Genau, heute soll es ja auch um Mercosur in Brüssel gehen. Sind dann auch Kollegen, also Landwirte, auch wieder vor Ort in Brüssel?
Das kann ich nicht sagen. Aber das Problem ist, was ich sehe aus deutscher Sicht, dass der deutsche Landwirtschaftsminister gar nicht erst angereist ist in Brüssel, zur Diskussion bei Mercosur. Das ist doch, unser Landwirtschaftsminister ist doch eigentlich unser Vertreter in der Politik. Und dann kommt so was bei raus, dass er da nicht hinfährt. Er gibt der Bundesregierung Recht, wo wir mit nicht einverstanden sein können.
Wenn es am 12. Januar voraussichtlich zur Unterzeichnung des Mercosur-Abkommens kommt, was können die Bauern, die Landwirte dann noch dagegen tun?
Es soll am 12. wahrscheinlich die Unterzeichnung kommen. Wir hoffen, dass wir bis zum 12. noch Zeichen setzen können in ganz Deutschland. Die Bayern, die Baden-Württemberger rücken nur langsam hoch. Ja, auch Niedersachsen macht jetzt langsam mobil, dass wir demnächst mehr sind. Auch Thüringen und Sachsen. Sachsen will ja in Dresden eine große Protestaktion an der Frauenkirche machen. Mhm. Dazu rufe ich jeden Bürger auf, sich zu beteiligen, da mitzumachen und sich dann anzuhören, wo der Schuh drückt bei den deutschen Bauern.
Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder. Hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.